Ich möchte uns jetzt den Predigttext lesen, der der gleich folgenden Predigt zugrunde liegt. Und der Text kommt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 6, Verse 43 bis 49. Und wenn ihr mögt, könnt ihr auf Seite 4 mitlesen. Ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte und ebenso wenig trägt ein schlechter Baum gute Früchte. Jeden Baum erkennt man an seinen Früchten. Von Dornbüschen pflückt man keine Feigen und von Gestrüpp erntet man keine Trauben. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Warum nennt ihr mich immerfort Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? Wisst ihr, wem der gleicht, der zu mir kommt, meine Worte hört und danach handelt? Ich will es euch sagen. Er gleicht einem Mann, der ein Haus baut und dabei tief ausschachtet und das Fundament auf felsigen Grund legt. Wenn dann Hochwasser kommt und die Flutwellen gegen das Haus schlagen, können sie es nicht erschüttern. So gut ist es gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem Mann, der ein Haus baut, ohne auszuschachten und ohne ein Fundament zu legen. Sobald die Flutwellen dagegen schlagen, stürzt es in sich zusammen und wird völlig zerstört.
Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Ich biete mal zum Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, vielen Dank für den Morgen. Danke, dass du da bist. Danke, dass du uns siehst und wie es uns so gerade geht, ganz persönlich und auch mit dir, ob wir irgendwie so kommen und deine Gegenwart gerade spüren heute Morgen, ob du gefühlt ganz weit weg für uns bist, ob wir gerade an dich glauben können oder auch nicht an dich glauben können. Danke, dass du uns so siehst, wie wir sind und dass du, glaube ich, in diese Situation jeweils reinsprechen willst. Und ich bitte dich darum, dass du gerade diesen Text und jetzt auch meine Gedanken dazu genau dazu gebrauchst, dass du uns sozusagen einen Schritt näher an dich ranführst. Amen. Ja, wir machen heute weiter mit unserer Serie über die Bergpredigt, die wahrscheinlich bekannteste Rede, die Jesus je gehalten hat. Und wir kommen heute eigentlich auch schon zum Abschluss. Ja, das ist der letzte Abschnitt der Bergpredigt, zumindest in der Vision von Lukas, wie wir sie in den letzten Wochen angeschaut haben. Aber dieser Abschnitt ist so gehaltvoll, da steckt so viel drin, dass wir beschlossen haben, zwei Sonntage uns zu nehmen, um diesen Abschnitt anzuschauen. Das heißt, heute ist sozusagen Teil 1 einer Doppelfolge. Ja, es wird ein Predigt-Double-Feature mit zwei Sonntagen zum gleichen Bibeltext. Und der Grund dafür liegt einfach darin, dass je mehr ich über diesen Text nachgedacht habe diese Woche, ich den Eindruck hatte, Jesus macht hier eine super spannende Beobachtung, die mich wirklich, wirklich ins Nachdenken gebracht hat und so viel mit mir gemacht hat. Und zwar glaube ich, dass Jesus hier im Wesentlichen eine These aufstellt. Ich glaube, er sagt in diesem Abschnitt, dass das, was wir glauben, also was wir wirklich glauben, über Gott, die Welt, uns selbst, über das Leben und wie es funktioniert, über das, was richtig und falsch ist, diese Überzeugungen, die wir so haben, unser Glauben, haben massive Auswirkungen auf unser Leben. Massive Auswirkungen auf unser Leben. Und diese Überzeugungen werden auf Dauer uns selbst und andere entweder richtig gut tun oder sie werden zerstören. Unsere Überzeugungen, das, was wir wirklich glauben, über Gott, die Welt und selbst das Leben, werden auf Dauer uns selbst und den Menschen um uns herum entweder richtig gut tun oder aber sie werden ganz viel kaputt machen. Das ist, glaube ich, hier der Grundgedanken in diesem Text. Und ich will jetzt die heutige Zeit sozusagen einfach nur dafür nutzen, um diese Aussage ein bisschen nachzuvollziehen. Ja, da so ein bisschen mehr reinzukommen, zu verstehen, was Jesus hier meint, bevor wir uns dann nächste Woche ganz praktisch damit auseinandersetzen, okay, was machen wir denn jetzt damit und was kann das denn heißen? Ja, das heißt, heute baue ich sozusagen das Grundgerüst und nächste Woche kommt dann hoffentlich noch ganz viel Fleisch an die Knochen. Aber für heute habe ich meine Gedanken, meine Überlegungen dazu einfach mal in drei Punkte gegliedert für das Grundgerüst heute. Zunächst mal das Verständnis dieser Aussage selbst, was genau meint Jesus hier. Dann eine entscheidende Implikation dieser Aussage, wo es dann interessant wird, so richtig. Und schließlich, wo wir anfangen, damit jetzt zu arbeiten. Das ist dann quasi der Teaser für nächsten Sonntag. Zunächst mal aber das Verständnis dieser Aussage selbst. Und da muss man jetzt eigentlich auch gar nicht groß rummachen. Ja, das ist ja jetzt nicht so wahnsinnig schwer zu verstehen, was Jesus hier sagt. Er macht im Wesentlichen zwei Vergleiche, die in meinen Augen aber eigentlich zwei Aspekte der gleichen Aussage sind. Ja, also er startet mit dem ersten Vergleich und sagt, also Bäume produzieren immer das, was in ihnen steckt. Also gute gesunde Bäume produzieren gute, gesunde Früchte und schlechte, faule Bäume produzieren schlechte, faule Früchte. Ja. Und falls wir noch nicht verstanden haben, was er sagen will damit, macht das nochmal ganz explizit in Vers 45. Was er damit sagen will, heißt, ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil in seinem Herzen Gutes steckt. Und ein schlechter Mensch bringt Schlechtes hervor, weil in seinem Herzen Schlechtes steckt. Jetzt muss man, glaube ich, dazu sagen, dass mit dem Herz im jüdischen Denken oder im jüdischen Sprachgebrauch, im hebräischen Sprachgebrauch jetzt nicht so sehr das Gefühl gemeint ist. Ja, wenn wir vom Herz reden, dann meinen wir unsere Gefühle oft. Im hebräischen Sprachgebrauch ist das Herz aber vielmehr so der Ort unserer tiefsten Überzeugung. Ja, da ist sozusagen das, was wir wirklich glauben, was wir wirklich wichtig finden im Leben, unsere tiefsten Loyalitäten, das ist das Herz. Das heißt, davon, was wir wirklich glauben, ja, was so ganz am Ende unsere Kernüberzeugungen sind, davon hängt für Jesus ab, was wir so in unserem Umfeld bewirken werden, was für Auswirkungen unser Leben hat sozusagen für andere. Was wir wirklich glauben, wovon wir wirklich überzeugt sind, ist für Jesus der entscheidende Faktor in der Beantwortung der Frage, was hinterlässt du eigentlich auf lange Sicht? Am Ende deines Lebens, was ist eigentlich dabei rausgekommen? Und die Menschen, die so um dich rum sind, geht es denen auf Dauer besser, weil sie um dich rum sind, oder schlechter, weil sie um dich rum sind? Haben deine Partner, Freundin, Kollegen, Nachbarschaft, die Orte, in denen du so unterwegs bist und warst, haben die es am Schluss gut gehabt, weil sie Leben mit dir geteilt haben? Oder haben sie die Arschkarte gezogen, weil sie Leben mit dir geteilt haben? Jesus sagt, die Beantwortung dieser Frage hängt davon ab, was in unserem Herzen steckt. Was wir wirklich glauben. Wenn wir gute Überzeugungen haben, dann werden wir Gutes bewirken. Und wenn wir schlechte Überzeugungen haben, werden wir Schlechtes bewirken. Das ist der erste Vergleich. Die erste Metapher und die zweite Metapher ist dann quasi das gleiche Prinzip, würde ich sagen, einfach nur auf uns selbst angewandelt. Denn da sagt Jesus jetzt, naja, also je nachdem, ob man seine Worte hört und danach lebt oder nicht, also sie übernimmt und glaubt und auslebt oder nicht, wird man sein Haus, das man so baut, man könnte vielleicht auch sagen, das Leben, das man führt, wird das dem Hochwasser irgendwann, wenn das kommt, standhalten oder es wird eben nicht standhalten. Ja, anders gesagt, je nachdem, was wir so glauben und wie wir entsprechend leben, wird uns das auf Dauer innerlich stärken und bereit machen für Krisen, die kommen. Oder aber es wird, wenn die Krise kommt, uns völlig aus den Socken hauen. Es wird alles zusammenfallen. Das heißt, es ist die gleiche Aussage sozusagen, jetzt nur auf uns selber angewandt. Jesus sagt, ob unser Leben letztendlich gelingt oder nicht, ob wir Kraft entwickeln, eine innere Stärke entwickeln für die schweren Zeiten oder nicht, ob da was Robustes rauskommt bei dem, was wir so bauen in unserem Leben oder nicht, das hängt letztendlich davon ab, was wir glauben. Was wir wirklich glauben. Ja. Sind das gute Dinge? Wird Gutes dabei entstehen? Sind das schlechte Dinge? Werden schlechte Dinge dabei entstehen? Jetzt weiß ich nicht, wie ihr auf solche Aussagen reagiert, ja, wenn es um Glauben geht, und Überzeugung. Ich ganz ehrlich muss sagen, ich bin da immer mein Bauchgefühl, wenn ich solche Sachen höre und lese und so, ist mein Bauchgefühl immer erstmal so ein bisschen, naja, jetzt geht es wieder um Glauben und Überzeugung, was man glaubt über Gott, die Welt, das Leben und so weiter. Ja, Ball flach halten. Ja, ist alles ein bisschen relativ. Also ich glaube, so allgemein würde ich sagen, wenn es um Überzeugungen geht, wenn es um Einstellungen geht zu bestimmten Themen, ja, Gott, Welt, wie man leben sollte und so weiter, dann ist mein Ansatz und wahrscheinlich der von vielen von uns, dass wir sagen würden, naja, solange jemand kein Nazi ist, ja, soll er einfach glauben, was er will und denken, was er will, so alles super, ist alles entspannt, ist alles ein bisschen relativ, ja, Überzeugungen sind ja so ein bisschen neutral. Das heißt, im ersten Moment würde ich sagen, naja, was auch immer du glaubst, was immer ich glaube, solange es mich glücklich macht, ist doch alles okay, was will er denn jetzt? Je mehr ich drüber nachgedacht habe, desto mehr hatte ich den Eindruck, naja, aber vielleicht ist genau das ein massiver blinder Fleck, den ich habe. Dass ich das so ein bisschen runterspiele, was eigentlich meine Überzeugungen sind und wo die mich auf Dauer hinführen. Und zwar habe ich das bei der Kindersegnung schon vor 2 Wochen erwähnt. Wenn ihr da wart, habt ihr es schon mal gehört. Aber es ist vor ein paar Wochen ein Artikel in der New York Times erschienen von einem sehr bekannten und renommierten Journalisten. David Brooks heißt dieser Mann. Und David Brooks listet in diesem Artikel so 5 Überzeugungen auf. 5 Überzeugungen, von denen er den Eindruck hat, dass sie seiner Gesellschaft, seiner Kultur zugrunde liegen. Das heißt, es sind Sachen, von denen er den Eindruck hat, dass das die allermeisten Menschen um ihn herum ihm inklusive für wahr halten, nach denen sie leben sozusagen, vielleicht ohne sogar, dass es ihnen so ganz bewusst ist. Also es geht dann so um Überzeugungen wie zum Beispiel, dass man zum Glücklichsein nur sich selbst braucht. Ja, ich bin verantwortlich für mein eigenes Glück. Oder dass es darum geht, dass beruflicher Erfolg, Karriere zu machen, letztendlich so super erfüllend ist. Das ist ein Ziel, nach dem jeder streben sollte. Und das Interessante an dem Artikel ist jetzt aber, dass David Brooks dann behauptet, dass diese 5 Statements, diese 5 Überzeugungen eigentlich Lügen sind. Es sind Lügen. Das stimmt gar nicht. Es sind falsche Annahmen. Und mehr noch. Er behauptet dann in diesem Artikel, dass diese fehlgeleiteten Überzeugungen, diese falschen Glauben sozusagen, der Grund dafür sind, warum es in seiner Gesellschaft gerade so zugeht, wie es zugeht. Ja, dass sie so auseinanderfällt, dass Menschen mit dem Leben überfordert sind, dass so viele Beziehungen zerbrechen, dass in den Colleges die psychiatrischen Einrichtungen von Studenten überlaufen sind. Ja, alle haben irgendwelche Riesenprobleme, mit denen sie bearbeiten müssen und dass eine Präsidentschaft wie die von Donald Trump überhaupt möglich ist. Ja, dass eine Gesellschaft das zulässt. Er sieht den Grund dafür in diesen 5 fehlgeleiteten Überzeugungen. Das heißt, man könnte sagen, seine These ist genau das hier. Ja, dass das das Chaos, was Menschen innerlich haben und was sie nach außen streuen, dass das eigentlich von innen herkommt, vom Herzen, von fehlgeleiteten Überzeugungen. Und ich will das gerne anhand einer dieser Überzeugungen, die ihr nennt, ein bisschen mit euch durchspielen, weil das für mich an der Stelle ziemlich greifbar und auch praktisch und für mich auch irgendwie herausfordernd wurde. Und zwar findet ihr das im Programmheft. Das ist die 2. Lüge, die ihr da aufmacht. Und ich will euch das gerne vorlesen. Er schreibt, die 2. Lüge lautet, das Leben ist eine individuelle Reise. Das ist die Lüge, die uns Bücher wie »Wie schön, so viel wirst du sehen« von Dr. Seuss erzählen. Als Erwachsener geht jeder Mensch auf eine ganz persönliche Reise und sammelt jede Menge Erfahrungen. Und wer die meisten Erfahrungen macht, gewinnt. Diese Lüge ermutigt Menschen zu glauben, dass Freiheit bedeutet, von nichts und niemandem eingeschränkt zu werden. Sei ungebunden, bleibe in Bewegung, halte deine Optionen offen. Tatsächlich aber leben diejenigen Menschen am besten, die sich irgendwo binden. Sie fragen nicht, was ist das nächste coole Ding, das ich machen kann, sondern was ist meine Verantwortung hier? Sie reagieren auf ein Problem oder werden von einer starken Liebe aus ihrem Kreisen um sich selbst herausgeholt. Und indem sie in einer Nachbarschaft, einer Organisation oder einem Auftrag Wurzeln schlagen, gewinnen sie Vertrauen. Sie haben die Freiheit, einen bleibenden Unterschied zu machen. Denn es sind die selbstgewählten Ketten, die uns freimachen. Ich habe das so gelesen und fand, das ist eigentlich ganz gut beobachtet, oder nicht? Dass es so, glaube ich, auch in unserer Kultur so eine krasse Überzeugung ist, dass es im Leben im Wesentlichen darum geht, mich selbst zu finden. Mich selbst zu finden. Mich zu entdecken, das zu tun, was mir gut tut. Das wird uns ganz oft vorgebetet. Ja, es kommt überall in Podcasts, Artikeln, Serien und ich glaube, wir übernehmen das. Wir machen das so, ich zumindest oft. Aber der Punkt ist jetzt eben, dass wir quasi dabei nicht darüber nachdenken, wo das hinführt. Ja, wenn wir so denken und so leben, was für Auswirkungen das hat. Für uns und für andere. Denn wenn man das jetzt mal durchdenkt, ja, also angenommen, jemand lebt tatsächlich genau so, was wird dieser Mensch hinterlassen? Was wird dieser Mensch hinterlassen? Wenn es zeitlebens immer nur darum ging, mich um mich selbst zu drehen. Von einer Beziehung zur nächsten zu gehen, von einem Job zum nächsten zu gehen, immer noch mal einfach auf der Suche nach mir selbst, mich mehr zu finden, mich mehr auszuprobieren, mich mehr zu verstehen, meine Skills weiterzuentwickeln. Was hinterlasse ich denn damit? Bin ich damit am Ende Segen oder Fluch? Was hinterlasse ich bei Menschen, die sich auf mich eingelassen haben, die mir vertraut haben? Wie viel Gutes bringe ich tatsächlich am Ende meiner Umgebung? Und mit der Haltung, dass mir das vielleicht auch ein bisschen egal ist, was ich meiner Umgebung so das da hinterlasse, Hauptsache ich bin happy, baue ich damit wirklich was, was hält in Krisenzeiten? Ich habe mich gefragt, ob wir das nicht kollektiv unterschätzen. Heute und hier, wie massiv die Auswirkungen sind von den Dingen, die wir so glauben, die wir so vielleicht auch übernehmen, weil sie gerade im Trend sind, weil es einfach ganz viele Leute so machen, ob wir uns damit einen Gefallen tun. dass wir das so auf die leichte Schulter nehmen oder ob diese Ernsthaftigkeit, die Jesus hier reinbringt, nicht eigentlich doch angebracht ist. Das bringt mich jetzt aber zu meinem zweiten Punkt. Denn mein Eindruck ist, dass das, was wir uns gerade angeschaut haben, diese Aussage, für Jesus eigentlich nur so eine Art Vorbereitung ist. Es ist so eine Art Vorgeplänkel. Ja, er legt sozusagen für die Basis für das, was dann sein eigentlicher Punch ist. Den eigentlichen Punkt, den er machen will. Und zwar ist dieser Punch meiner Meinung nach in Vers 46, im Kernsatz des ganzen Abschnitts, wo Jesus zu den Leuten, seinen Zuhörerinnen und Zuhörern sagt, wozu nennt ihr mich denn Herr, Herr, wenn ihr nicht tut, was ich sage? Wozu nennt ihr mich Herr, Herr, wenn ihr nicht tut, was ich sage? Und ich weiß, das klingt im ersten Moment so ein bisschen schroff. Und vielleicht ist es das auch. Ja, aber ich glaube, was Jesus damit machen will, ist, er will uns so ein bisschen einen Spiegel vorhalten. Er will uns einen Spiegel vorhalten und sagen, also Leute, ihr, meine Zuhörerinnen und Zuhörer und vielleicht auch wir, ihr sagt, dass ihr glaubt, dass ich was zu sagen habe, dass ich die guten und richtigen Dinge sage. Aber was ihr dann tut, zeigt, ihr glaubt das nicht wirklich. Ihr sagt, dass ihr glaubt, dass ich etwas zu sagen habe, dass man meinen Sachen folgen sollte, aber was ihr dann tut, zeigt, ihr glaubt es eigentlich nicht wirklich. Anders gesagt, der eigentliche Punkt des Abschnitts ist, glaube ich, dann, dass Jesus diese Aussage umdreht. Er sagt, nicht nur prägen eure Überzeugungen, euer Handeln und deswegen, das wird Auswirkungen haben in eurem Leben, sondern an eurem Handeln sieht man, was ihr eigentlich effektiv glaubt, was ihr wirklich glaubt. Ja, was sozusagen wirklich in eurem Herzen steckt, das wird sichtbar, wenn man sich dann anschaut, was ihr macht. Oder wie er das schon im ersten Bild eigentlich implizit gesagt hat, an der Frucht erkennt man, was für ein Baum das ist. Das heißt, am Handeln, an dem, was so rauskommt, erkennt man, was im Herzen steckt. Und ich glaube, was er hier beschreibt, das kennen wir alle. Also ich zumindest. Einer der absoluten Klassiker für mich ist, dass wenn du mich fragen würdest, ob ich an Gott glaube, würde ich sagen, ja. Und ich würde sagen, Gott liebt mich und meint es gut mit mir und er sorgt für mich. Würde ich alles sagen, das ist wirklich eine tiefe Überzeugung von mir. Aber dann ist irgendein Problem in meinem Leben. Ja, irgendwie das Geld wird knapp, ich streite mich mit jemandem, irgendwas läuft schief. Und was mache ich dann? Ich werde hektisch. Ich verfalle in Aktionismus. Ich werde verzweifelt Lösungen suchen. Ich werde ganz viel mit Menschen reden. Ich kann nachts nicht mehr schlafen. Ich mache mir riesige Sorgen. Was natürlich in dem Moment zeigt, was ich wirklich glaube. Nämlich nicht, dass Gott für mich sorgt, dass er da ist, dass er die Lage im Griff hat, sondern dass ich für mich selbst sorgen muss. Das ist, was ich wirklich glaube, denn sonst würde ich mich anders verhalten. Oder wahrscheinlich würden viele von uns sagen, dass Menschen von Gott geschaffen sind, dass sie Ebenbilder Gottes sind, dass sie Würde haben, Menschenwürde, dass man das respektieren sollte. Es ist nicht egal, wie wir mit anderen umgehen. Wir sollten uns immer mit Würde, Respekt und Liebe behandeln. Aber dann beleidigt mich jemand. Oder es enttäuscht mich jemand. Und zack ist die Menschenwürde aus dem Spiel. Ja. Sondern jetzt geht es darum, ordentlich mal zurückzuschlagen, meinen Hass ein bisschen auszuleben, unfair zu sein, lieblos zu sein. Und es zeigt sich, was ich wirklich denke. Nämlich Menschenwürde ist was für schöne Reden, ja, und gute Predigten. Aber wenn es hart auf hart kommt, ist meine Würde wichtiger als deine. Wenn du meine angekratzt hast, mache ich deine aber mal ordentlich kaputt. Das heißt, ich glaube, wir würden dem zustimmen, oder nicht? Unsere Handlungen zeigen unsere Überzeugungen. Was wir so tun, zeigt dann, was wir wirklich glauben, wovon wir wirklich überzeugt sind. Aber hier ist jetzt sozusagen der Punkt, wo das für mich tief ging. Denn was das effektiv heißt, ist, dass immer dort, wo wir andere kaputt machen, uns selbst kaputt machen mit dem, was wir so tun, immer dort steckt damit eigentlich eine tiefere Überzeugung dahinter, eine Lüge, die wir glauben und die uns genau zu diesem Handeln bringt. Anders gesagt, wann immer wir zerstörerisch unterwegs sind, uns selbst gegenüber oder anderen gegenüber, ist das Problem nicht das Verhalten, das wir da an den Tag legen, sondern eine tiefer liegende Überzeugung, die wir haben, die sich effektiv ausspielt und die falsch ist, die ungesund ist, die es uns kaputt macht. Also, um das ganz praktisch zu machen, jedes Mal, wenn ich es nicht schaffe, meine Grenzen zu ziehen, besser auf mich selbst zu achten, dann liegt das nicht daran, dass ich nicht genug Disziplin habe und ich mich mehr anstrengen muss, sondern liegt das vielleicht daran, dass ich in meiner eigenen Familie vielleicht gelernt habe, dass ich nur dann geliebt bin, wenn ich nützlich bin. Wenn ich mache, was andere von mir wollen, dann bin ich geliebt, dann kriege ich Anerkennung und Liebe. Und das ist zu einer meiner Überzeugungen geworden, die einfach jetzt ihre Früchte bringen, sozusagen. Das heißt, um Heilung zu erleben in dem Bereich, muss eben auf der Ebene angesetzt werden. Unsere Lügen mit Gottes Wahrheit ersetzt werden. Oder ich habe mich neulich mit einer Freundin unterhalten, ein Gespräch, das mir noch die ganze Woche nachgegangen ist, die mir erzählt hat, dass sie jahrelang in Beziehungen gemerkt hat, dass sie es sich extrem schwer damit getan hat, ihrem Partner Verantwortung zuzutrauen für das, was in ihrem Leben passiert. Das heißt, sie hat im Wesentlichen immer versucht, alle ihre eigenen Probleme selbst zu lösen, sie nicht mit dem Partner geteilt. Es war immer so, ich muss meine Probleme selber im Griff haben. Und das hat es extrem schwer gemacht, ja wirklich Partnerschaft, Beziehung zu bauen, Intimität zu haben, sich fallen zu lassen, dem Partner wirklich zu vertrauen, weil sie einfach nie geteilt hat. Sie hatte immer den Eindruck, ich muss das selber alles rocken in der Beziehung. Und es war jahrelang ein Problem, bis sie sozusagen irgendwann gemerkt hat, woher das kommt. Ja, sie ist Scheidungskind, dass das Muster, mit dem sie aufgewachsen ist, dass Beziehungen nicht halten, dass es eh irgendwann zu Ende geht und dementsprechend hat sie gelebt. In Beziehungen sich nie auf jemand eingelassen, ja, weil sie dachte, es geht eh irgendwann zu Ende. Und sie hat mir dann so beschrieben, der Prozess, der wirklich Veränderung gebracht hat, ist, dass sie sich quasi damit dann mal auseinandergesetzt hat. Was sind denn diese unterliegenden Überzeugungen? Glaube ich das wirklich, dass Beziehung nur auf Zeit ist? Will ich wirklich die Geschichte meiner Eltern wiederholen? Und wenn nicht, wo muss ich denn neue Überzeugungen sozusagen an mich ranlassen, neu Glauben fassen, dass das vielleicht doch auch für immer sein kann, um dann auch neu zu leben, neue Dynamiken mit reinzubringen? Ich glaube, wo immer wir gegen eine Wand laufen, immer und immer wieder, wo wir uns selbst schaden, wo wir andere verletzen, da liegt eine Überzeugung zugrunde, ein Glauben, der falsch ist, der schlecht ist. Und ich glaube, genau an die will Gott ran. Und das bringt mich zu meinem letzten Punkt, wo wir da jetzt anfangen. Weil an der Stelle denken bestimmt einige von euch, mir inklusive, okay, also klingt interessant, ja, ich würde gerne graben und ich merke, ja, da müsste man graben. Das ist nicht was, was ich so einmal kurz drüber nachdenke und schon erkenne ich, was sind so die tiefer liegenden Überzeugungen. Das heißt, wie komme ich denn an die ran? Also mir sind sie ja oft gar nicht so bewusst. Wie komme ich denn an die Sachen ran, die ich jetzt wirklich glaube? Und damit ich da ansetzen kann oder Gott da ansetzen kann und da auch Veränderungen passiert. Wie komme ich da ran? Und je länger, je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich den Eindruck, die Antwort ist zum Beispiel die Bergpredigt. Zum Beispiel die Bergpredigt. Denn wenn man jetzt mal nochmal aus diesem Blickwinkel auf diese Rede schaut, dann hat Jesus quasi bis hier komplett eine Vision eines neuen Lebens entwickelt, könnte man sagen. Ja, wie wir eigentlich miteinander umgehen sollten, wie das wirklich gut wäre, die Beziehung zu Gott, zu uns selbst, zu anderen. Und jetzt kommt er am Schluss mit diesem Hammer um die Ecke. Ja. Und ich habe den Eindruck, er nimmt mit diesem Hammer diese ganze Rede nochmal tiefer. Ich glaube, letztendlich sagt er mit diesem Hammer, Leute, ich glaube, ich will euch so ein bisschen provozieren. Ich wollte euch mit dieser Rede mal ins Nachdenken bringen. Ja. Und deswegen sagt er Sätze wie, liebe deine Feinde, liebe deine Feinde. Und wir sagen instinktiv, nee, also sorry, ganz bestimmt nicht. Weißt du, was der oder die mir angetan hat? Ich werde die Person nicht lieben. Was dann aber genau die Frage aufwirft, aber warum denn nicht? Ja, also welche unterliegenden Überzeugungen kollidieren denn mit dem, was Jesus da sagt? Was wird denn da getriggert? Ist es vielleicht die Überzeugung, dass Liebe nur der verdient, der auch zu mir lieb ist? Und ist das wirklich, wie du leben willst? Oder müssen wir nicht mal an diese Überzeugung ran? Ja. Und plötzlich sind wir mittendrin in der Frage, was wir wirklich glauben. Oder die Überzeugung, dass das Leben eine individuelle Reise ist, wo es nur um mich geht. Jetzt mal ehrlich, ich würde gar nicht drauf kommen, dass ich das glaube. Das ist halt einfach so. Das macht doch jeder so. Bis Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid dazu da, einen Unterschied zu machen auf dieser Welt. Ja? Es ist nicht egal, in welcher Nachbarschaft du wohnst, mit wem du befreundet bist. Du bist das Salz der Erde. Wo ich sage, naja, aber also ich will doch jetzt erstmal mich selbst finden. Ja? Ist doch jetzt mal egal, wie es den anderen um mich rumgeht. Und plötzlich merke ich, okay, aber warum eigentlich? Was ist die unterliegende Überzeugung dahinter? Das heißt, ich glaube, genau dazu ist diese Rede eigentlich da. Ich glaube, sie will uns einen Spiegel vorhalten. Sie will uns darauf bringen, dass wir realisieren, was wir wirklich glauben und wonach wir wirklich leben, damit Gott sozusagen in diese tiefere Ebene rankommt und genau dort Heilung schenken kann. Und ich will das in der nächsten Predigt dann viel ausführlicher machen, aber nur ganz kurz, ich muss es heute noch dazu sagen, es gibt an der Stelle nur einen Haken. Ich glaube, dass Gott das mit jedem und jeder von uns vorhat, genau diesen Prozess. Falsche Überzeugungen aufzudecken, die uns kaputt machen, die andere kaputt machen, da Heilung zu schenken, Lügen aufzubrechen, seine Wahrheit zu geben. Ich glaube, er will das mit jedem und jeder von uns machen. Es gibt da nur einen Haken. Und zwar, glaube ich, kann er das nur, wenn wir uns auf ihn einlassen. Er kann das nur, wenn wir uns auf ihn einlassen, und zwar so richtig einlassen. Ja, wenn wir diese Texte aus der Bergpredigt nehmen und sie nicht direkt auf die Seite legen, wenn sie uns nicht passen, und sagen, okay, gut, aber das ist Blödsinn, das mache ich nicht. Sondern wenn wir tatsächlich sie ernst nehmen und von Herzen versuchen, danach zu leben. Ich kann mich so an so einige Situationen in meinem Leben erinnern, wo ich Menschen zum Beispiel partout nicht vergeben wollte. Ich gestrampelt habe mit allem, was ich wollte, hatte, ja, nicht zu vergeben, weil es einfach nicht ging. Und dann immer wieder auf diese Vergebenstexte in der Bibel gestoßen bin, ja. Und mich das irgendwann kirre gemacht hat. Ja, jedes Mal um diese scheiß Vergebung. Ich habe überhaupt keinen Bock darauf. Und natürlich kann ich dann jedes Mal sagen, aber das ist unrealistisch. Ja, das passt nicht in die heutige Zeit oder es ist einfach absurd, das ist out there, das brauche ich nicht. Aber in dem Moment, wo ich mit Gottes Willen gekämpft habe und gesagt habe, aber ich sollte das eigentlich, mein Herz, ich sollte das, lass das mal machen. In dem Moment sind oft Durchbrüche entstanden. Wo ich gemerkt habe, beim 15. Mal dagegen rennen und warum sträube ich mich jetzt so sehr, wie arrogant ich eigentlich bin. Wie arrogant ich eigentlich bin. Wie viel besser ich mich fühle als diese Person. Und deswegen denke ich, dass dies nicht verdient hat, zu vergeben. Oder ich gemerkt habe, wie sehr ich daran hänge, dass Menschen mich lieben. Dass Menschen mich lieben. Wie wenig ich begriffen habe, dass Gott mich wirklich liebt. Ja, und ich davon abhängig bin, dass Leute mich toll finden. Und wenn dann jemand dazwischen schlägt, dann ist er aber raus. Ich habe oft genug in den Momenten Heilung erlebt, in denen ich wirklich versucht habe, das umzusetzen, damit zu kämpfen, selbst wenn es mir eigentlich nicht gepasst hat. Und ich glaube, genau da ist der Ansatzpunkt. Ja, wenn wir tatsächlich Herr, Herr zu ihm sagen, wenn wir von Herzen wollen, das zu tun, was er sagt, auch wenn wir uns im ersten Moment vielleicht dagegen wehren, genau dann kommen wir auf die tiefere Ebene. Ansonsten werden wir immer wieder gegen die gleiche Wand laufen. Immer wieder von der Krise umgeworfen werden. Immer wieder irgendwie müssen wir raus und wieder alles anders machen, weil wir nicht können, was immer es ist. Ich glaube, der Heilungsprozess beginnt, wo wir uns wirklich auf Gott einlassen. Und wie das genau aussehen kann, darum geht es dann nächste Woche. Amen.